Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Freisprechen.
Ich bin Capucine.
Und ich bin Dennis. Und zusammen sprechen wir hier über die menschliche Psyche, ihre Schwierigkeiten und tauschen unsere Gedanken dazu aus. Heute begrüßen wir euch zu einem neuen Thema und das ist die soziale Phobie.
Genau.
Da haben wir wieder unsere drei Rubriken und heute beginnen wir mit eben der Diagnose von dieser Störung. Und dann stelle ich doch gleich mal an dich die Frage, was glaubst du aus Anführungsstrichen Laiensicht, was ist eine soziale Phobie?
Also die Anführungsstrichen kannst du tatsächlich weglassen, weil wir hatten die soziale Phobie nicht in unserem Bachelor. Dementsprechend bin ich wahrscheinlich relativ genauso Laie wie jeder andere. Und ich stelle mir das so vor, dass man halt Angst vor sozialen Kontakten hat. Also Phobie ist ja immer das Wort für extreme Angst, die eben schon krankhaft ist und irgendwie selber schon störend und einen Leidensdruck erzeugt. Und sozial ist für mich eben die soziale Interaktion und die Umwelt. Also denke ich, dass soziale Phobiker Angst davor haben, in Kontakt mit anderen Menschen zu treten. Würdest du dem irgendwie zustimmen oder wie siehst du das?
Ja, nicht direkt. Also es ist quasi ich würde eher sagen, die Bewertung, die Angst vor der Bewertung steht im Vordergrund, nicht der Kontakt. Es kann natürlich sehr unterschiedlich sein von Person zu Person. Ich glaube, das hängt auch von der von dem Grad ab, wie stark die ausgeprägt ist. Ob ich jetzt, also wenn ich eine sehr starke, ausgeprägte soziale Phobie habe, dann trifft es definitiv zu, dass ich dann auch Angst habe, überhaupt erstmal in eine U-Bahn zu steigen oder dergleichen.
Ja.
Aber ich glaube, je mehr das dann abnimmt, also der Kernpunkt ist auf jeden Fall immer die Bewertung.
Ach, definitiv. Krass. Okay, weil also ich habe mich ja natürlich erkundigt für unsere heutige Folge. Wie immer haben wir das ICD-10 als Basis genommen und die soziale Phobie ist in den F40er-Diagnosen, also die phobischen Diagnosen, und das ist die F40.1, eben soziale Phobie. Und da stand eben als Hauptsymptomatik auch Angst vor prüfender Betrachtung oder eben negativer Bewertung von außen. Und das, also klingt blöd, dass ich dem ICD-10 nicht geglaubt habe, aber irgendwie dachte ich mir so, ja, es geht doch bestimmt mehr so um Interaktion oder darum, dass man halt Angst hat, sich irgendwie peinlich zu machen oder so, aber ich dachte nicht, dass die Bewertung so sehr wirklich im Vordergrund steht. Also finde ich spannend, dass du das auch so wirklich sagst.
Ja, also Interaktion ist ein wichtiger Punkt. Genau das meine ich damit nämlich. Also ich wurde, als ich immer wieder mal, also ich bin öfter und bei, wie sag schon, Tandem-Netzwerken unterwegs, um meine Sprachkenntnisse zu verbessern.
Ja.
Und da habe ich jetzt auch mir angewöhnt, nicht damit verstecken zu gehen, sondern darüber zu sprechen. Und wenn ich darüber dann mal gefragt werde, was denn diese Angst ausmacht, sage ich immer wieder, dass es geht nicht, also bei mir persönlich, nicht darum, direkt die Kontakte zu vermeiden, also in die U-Bahn nicht zu steigen oder dergleichen, sondern es geht wirklich um die Interaktion. Und in der Interaktion passiert ja die Bewertung.
Vielleicht also, sollten wir ganz kurz dazu anmerken, dass du eben soziale Phobiker warst oder bist, weil das wissen unsere ZuhörerInnen ja noch gar nicht.
Wäre vielleicht noch ganz angebracht zu sagen, ja.
Genau, und also deswegen wird Dennis uns auch in der nächsten Folge dann von seinem Live-Bericht erzählen und teilweise eben hier vielleicht schon kleine Anekdoten reinbringen, wenn ihm gerade was einfällt, wie jetzt gerade. Aber erzähl ruhig weiter. Also für dich ist die Interaktion das Ausschlaggebende, sagst du.
Genau, also es ist natürlich auch möglich, dass ich in der U-Bahn sitze und bewertet werde von irgendwelchen Beteiligten.
Ja.
Aber die Gefahr oder die Chance, oder wie auch immer man es nennen will, dass es passiert, ist doch relativ gering im Gegensatz dazu, wenn ich mit einer Person interagiere oder mit einer Personengruppe interagiere.
Und dir ist auch bewusst in dem Moment, dass das eine Angst ist, die relativ, die eigentlich übertrieben ist sozusagen, aber du kannst nichts dagegen machen? Oder denkst du, das ist eine normale Angst, die jeder hat?
Es ist definitiv eine Angst, die nicht rational ist.
Ja klar, wann ist also Angst schon rational?
Das wollte ich dazu sagen. Angst ist aus meiner Sicht eine ziemlich rationale Sache.
Echt? Okay.
Ist ja auch ziemlich wichtig. Also angenommen, gehen wir mal zurück in die Steinzeit. da ist ein Säbelzahntiger und der will mich umbringen.
Ja,
also es ist eine ziemlich rational, dass ich jetzt das Bedürfnis habe, wegzurennen oder das Vieh anzugreifen, was vielleicht die schlechtere Variante ist.
Ja.
Aber da ist die Flucht dann doch schon angebracht und doch eigentlich eine ziemlich rationale Sache, um das Leben zu schützen.
Also es ist eine logische Sache. Ich glaube, Gefühle sind nie rational, aber das ist jetzt Wortklauberei. Aber es stimmt schon, es ist logisch. Und zum Beispiel Angst, also ich habe übertriebene Angst vor Spinnen, das ist halt auch nicht logisch, sondern halt, ich glaube, das ist wahrscheinlich der Moment, wo die Angst nicht mehr sinnvoll ist, sondern übertrieben und eben teilweise eben auch einen Leidensdruck erzeugt, ist dann vielleicht der Moment, wo man es von Phobie sprechen könnte.
Genau, ich habe auch öfter mal von bei irgendwelchen Dokumentationen oder so von Psychologen gehört, Therapiebedarf besteht dann, wenn die Angst das Leben einschneidet, also irgendwelche Dinge nimmt, die man eigentlich tun möchte oder tun sollte oder dergleichen. Also wenn das wegfällt, nicht mehr möglich ist, dann ist es eben in der Schwelle überschritten, die nicht mehr gesund ist.
Genau, im ICD-10 stand auch, dass eben die Folge von dieser Angst, also von dieser sozialen Phobie ist, dass die Menschen dann eben soziale Situationen vermeiden und dadurch halt natürlich ganz stark Familie und Freunde darunter leiden, also dass das soziale Auffangnetz sozusagen sich langsam auflöst und das ist dann, wie du sagst, etwas, was dem Leben weggenommen wird und was definitiv keine Qualität hinzufügt, sondern eben nimmt.
Ja. Das ist natürlich auch einer der Gründe, beziehungsweise einer der hauptausschlaggebenden Punkte dieser Störung, dass sie, ja, das Wichtigste, was der Mensch eigentlich braucht, soziale Interaktion, wegfällt. Und das ist ziemlich fatal.
Ja,
da verkümmert man dann nach und nach, wenn man da jetzt nichts gegen tut.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Also Liebe und Anerkennung ist ja auch wie Essen und Schlafen Grundbedürfnis des Menschen. Und deswegen natürlich sehr schwerwiegend, wenn das wegfällt. Und also das ist jetzt wieder ein bisschen Theorie, aber ich habe auch gelesen, dass da viele somatische Beschwerden dadurch entstehen. Also wirklich, dass sich das körperlich auch ausdrückt, dass diese Angst halt nicht nur irgendwie im Kopf ist, sondern ich hatte jetzt gelesen, dass die Leute dann teilweise erröten, dass die Hände anfangen zu zittern, dass ihnen übel wird, dass sie ganz auf Toilette müssen, schwitzen, teilweise Panikattacken haben, Atembeschwerden und so weiter. Und du hattest aber auch gesagt, wir hatten uns ja kurz darüber unterhalten, dass du dich darin nicht unbedingt wiedererkennen kannst, sondern dass sich das teilweise bei dir anders ausgedrückt hat.
Meine somatischen Hauptsymptome waren Herzklopfen und ziemliche Schweißbildung eigentlich überall, würde ich jetzt mal sagen. Vermehrt an Händen und Kopf weniger. Also eher so an Stellen, die man ja vielleicht eher verbergen kann, glücklicherweise.
Ja.
Aber ja, das sind eigentlich die Hauptpunkte. Und ich glaube auch, dass, also mir ging es jedenfalls so, dass das eigentliche zugrunde liegende Schema, nämlich die Angst vor sozialen Bewertungen, gar nicht im Vordergrund steht, also gar nicht bemerkt wird, sondern eher nur die anderen Sachen, die eben diese somatischen Beschwerden, die fallen einem auf irgendwann überhaupt. Aber ich habe das zum Beispiel nie damit in Verbindung gebracht, dass das jetzt eine soziale Phobie hinterstecken könnte.
Ja, das glaube ich. Also, dass dann man sich denkt so, oha, ich schwitze irgendwie super viel, irgendwas muss mit mir falsch sein, vielleicht sollte ich mal zum Arzt gehen, vielleicht habe ich irgendwelche Drüsenüberfunktionen oder so und stattdessen halt eigentlich eine psychische Ursache dem Ganzen zugrunde liegt. Das kann ich mir vorstellen, dass das oft irgendwie sozusagen falsch gedeutet wird.
Definitiv. Gerade wenn es dann mit irgendwelchen anderen Störungen zusammenkommt, mit einer Suchterkrankung oder dergleichen.
Ja, das stimmt.
Fällt es dann natürlich auch sehr schwer, überhaupt irgendwie den Auslöser für sich selbst auszumachen, wenn irgendwelche panikartigen Dinge aufkommen oder übermäßigen körperlichen Reaktionen oder dergleichen.
Ja, weil Sozialphobie ja auch oft mit anderen Störungen einhergeht. Also ich hatte gelesen, unter anderem Essstörungen, weil zum Beispiel halt die Menschen sich seltsame, also in Anführungsstrichen seltsame Essangewohnheiten oder Essgewohnheiten aneignen, um halt sozusagen nicht aufzufallen in der Öffentlichkeit, aber dann genau dadurch auffallen. Oder dass sie auch, wie du sagst, Suchterkrankungen, um sich irgendwie die Angst zu lindern und dann eben Substanzmissbrauch betreiben. Und teilweise auch Depressionen. Also wenn du schon sagst, so man verkümmert ja, wenn man keine sozialen Kontakte hat, ist das irgendwie nur logisch, dass dadurch auch eine Depression entstehen kann?
Eigentlich nur die logische Konsequenz. Aber bei mir war es jetzt zum Beispiel nicht der Fall. Eher nur diese, natürlich Einsamkeit, die dadurch entsteht, wenn du keinen Kontakt zu Menschen außerhalb von Arbeit und Schule hast, dann ist doch dieses Wort verkümmern doch ein ganz gutes Wort in diesem Kontext. Weil immer genau das passiert im Grunde, weil wir Menschen brauchen das ja dringend.
Ja.
Wir sind soziale Wesen, also Wir sind darauf angewiesen. Und wenn das wegfällt, ist ein wichtiger Punkt der menschlichen Identität nicht mehr gegeben.
Das hast du schön gesagt und sehr treffend auf jeden Fall. Ja, womit geht denn soziale Phobie noch so ein bisschen einher? Also wir haben ja schon die wichtigsten Symptome genannt, die auch im ICD-10 genannt waren. Ich habe aber auch gelesen, dass es teilweise sich so ein bisschen wie mit der Depression verhält, dass man halt sehr viele negative Gedanken hat, sich ständig mit diesen negativen Gedanken beschäftigt, also diesen Angstgedanken, so ich könnte jetzt bewertet werden, die könnten jetzt das und das denken, die finden mich alle blöd. Und dass genau das dafür sorgt, dass die soziale Phobie natürlich aufrechterhalten wird. So ein bisschen eben, wie wir es schon in der Depression gesagt hatten. Ist es so, dass die ganze Zeit diese Gedanken kommen oder was für Gedanken kommen da eigentlich?
Ja, aufrechterhalten wollte ich auch gerade sagen, daran habe ich auch gerade gedacht, dass die negativen Gedanken quasi wirklich die Situation bzw. die Störung ja am Leben erhalten,
ja,
durch
ja.
immer wieder Befeuerung quasi, als würde man in deinem Kopf so ein kleiner Mensch sitzen, der immer Holz in die Kammer schmeißt, damit die Lokomotive immer weiter und weiter fährt. Und das Holz ist eben in diesem Fall irgendwelche negativen Bewertungen sich selber gegenüber.
Okay, ja.
Also da spielt dann Attribution natürlich auch eine wichtige Rolle wieder. Ja, also die Zuschreibung.
Ja.
Und ja, natürlich auch die negative Sicht auf sich selbst und das Selbstwertgefühl, ja.
Also es ist sowohl so, dass man Angst hat vor Abwertung anderer und sich aber auch automatisch selber mehr oder weniger abwertet und sehr kritisch gegenüber ist?
Genau, weil man quasi die dadurch die Störung herbeigeführte Situation da man die Gründe für die aus der Störungen resultierende Situation bei sich selbst sucht und nicht nur sucht, sondern auch findet.
Ja, klar. Man findet ja immer also was, wenn man was sucht.
Genau. Also man sagt sich, weil man hätte das ja verdient oder also irgendwie so eine total obskuren Dinge, die ganz, ja davon weg, mir fällt das Wort gerade nicht ein, was ich suche, objektiv, wenn man das objektiv betrachtet, totaler Murks ist, aber darauf kommt man natürlich nicht, wenn man selbst drinsteckt.
Klar, das ist halt dieser Teufelskreislauf. Deswegen ist es, glaube ich, dann gut, wenn man eben sich Hilfe sucht in solchen Momenten oder wenn jemand von außen sagt, so, hey, du brauchst jetzt Hilfe, um eben einmal nur diese Blase platzen zu lassen, in der man sich die ganze Zeit bewegt und zu erkennen, so, hey, schau mal von außen drauf, diese Gedanken sind alle voll falsch.
Ja, auch wenn es schwer ist, ne? Wenn voll. Die Gedanken... Gerade als Sozialphobiker teilt man die jetzt nicht unbedingt.
Klar. Aber zum Beispiel deine Familie oder so bekommt das ja hoffentlich irgendwie mit, weiß ich nicht. Und dass die das dann irgendwie was sagen können, wenn es so ist.
Wäre natürlich wünschenswert, aber ich glaube, gerade bei einer sozialen Phobie ist das schwer. Da man ja sich eben sozusagen aus allem irgendwie zurückzieht, sich überhaupt dann auch irgendwann gar nicht mehr mitteilt, mehr oder weniger.
Mhm. Aber umso besser, dass wir jetzt diesen Podcast machen und dass, wenn du das gerade hörst und dich darin erkennst, du dir wirklich einen Mut fasst und ein Herz fasst und dir Hilfe suchst. Erstmal vielleicht mit jemandem sprechen, dem du noch vertraust oder mit dem du sozusagen okay bist zu reden und zu interagieren. Oder eben selber gleich zum Telefon greifst und jemanden anrufst, der dir professionell helfen kann.
Ganz genau. Also was Besseres kann man eigentlich nicht machen, anstatt weiter in dieser Situation zu fahren, die einen garantiert nicht gut tut, weder auf kurze, mittel- noch auf langfristige Weise. Also da ist Hilfe suchen wie bei allen Sachen immer die beste Variante, anstatt sich selbst zu überlassen.
Ja, es können ja dann auch irgendwie, man hat irgendwann keine Freunde mehr, Beziehungsprobleme, einfach berufliche Nachteile, man kann ja wahrscheinlich irgendwie kaum noch. Also ich habe gelesen, dass manche nicht mal mehr ihren Beruf ausüben können, weil sie halt nicht mehr auf die Arbeit gehen können oder einfach in die völlige soziale Isolation verfallen. Und ja, was ich eben auch schon mal angesprochen hatte und was ich aber auch logisch fand, also ich habe vorhin schon mal gesagt, dass sie aus Angst sich soziale Phobiker oft seltsamer verhalten, als sie es eigentlich tun würden, weil sie halt nicht auffallen wollen und genau dadurch auffallen. Das kann ich mir einfach richtig vorstellen, wie das so ein Logikfehler ist, sage ich mal, in dem Moment.
Ja, klar. Also man versucht ja, sich quasi aus allem rauszuhalten, was diese befürchtete Bewertung herbeiführen könnte.
Ja.
Und eben durch dieses ja, gezwungen heraushalten wollen, kann es dann hier und da doch mal passieren. Außer man isoliert sich natürlich komplett, dann geht es natürlich nicht. Aber wenn man quasi noch einen gewissen Andockung an die Gesellschaft hat, dann kann es doch hin und wieder
Ja.
vorkommen, dass man sich eben genau durch dieses zwingende Nicht-Teilnehmen-Wollen eben genau in den Mittelpunkt stellt oder dergleichen. Also ich habe doch mal in der Therapie den Satz gesagt, ich habe ja irgendwie ein Talent, im Mittelpunkt zu stehen. Und dann darauf sagte meine Therapeutin, ich glaube, vielleicht nimmst du das auch nur so wahr.
Ja, das stimmt natürlich, ja.
Also vielleicht hat es gar nichts mit der Realität zu tun, sondern man, dadurch, dass man eben Angst hat, genau vor, also Angst hat ja die Folge, dass man quasi auch erstmal ein verengtes Sichtfeld hat, aber dieses verengte Sichtfeld eben auf die Punkte richtet, die bedrohlich sind. Und dann richtet man quasi auf jede Kleinigkeit, die eine Bewertung bedeuten könnte, genau darauf richtet man seine ganze Aufmerksamkeit.
Ja.
Und dadurch ist natürlich auch schnell dieses Gefühl da, dass man irgendwie beobachtet wird oder was ich weiß.
Ja, das verstehe ich. Vielleicht können wir noch ganz kurz auf die Ursachen eingehen. Also ich hatte gelesen, es ist eine Anlage-Umwelt-Interaktion, wie eigentlich immer, das muss man schon fast gar nicht dazu sagen. Also es spielen immer Gene und Umwelt eine Rolle, dass aber in dem Fall mehr die Umwelt eine Rolle spielt als die Gene. Und es ist aber auch oft schwer zu trennen ist. Also dadurch, dass man ja von Kind auf sozusagen bei den Eltern reingeboren wird und dass Angst so ein Lernprozess ist, also man schaut sich mehr oder weniger ab, wovor man Angst haben sollte, ist es oft schwierig zu trennen, ob es jetzt von den Eltern vererbt worden ist oder von den Eltern erlernt worden ist. Was ich auch gelesen hatte, ist, dass die, also oft soziale Phobiker früh halt gehänselt wurden, also schon gelernt haben, dass soziale Interaktion irgendwie uncool ist. Oder dass die Eltern oft die Aktivität des sozialen Phobikers gehemmt haben. Also gesagt haben, kletter nicht auf den Baum, du könntest runterfallen und lauf nicht zu weit weg und geh nicht zu spät raus und sowas. Und dass man dann eben schon lernt, soziale Situationen eigentlich zu vermeiden. Was ist deine Sicht dazu?
Also, ich würde sagen, also kann er ja natürlich nur von mir sprechen, aber ich habe auch gelernt, dass das anders ist. Obwohl, nee, das stimmt gar nicht, was ich ja gerade sage. Jedenfalls, ich glaube, es ist größtenteils wirklich ein erlerntes Verhalten und nicht, ich kann mir nicht vorstellen, wie sie überhaupt eine Phobie genetisch bedingt sein kann. Wie möglich, aber ich wäre mir jetzt irgendwie, das ist doch quasi eigentlich immer ein erlerntes Verhalten. Würde ich jetzt mal
Ja, aber du
so
kannst ja
aus.
mehr dazu tendieren oder weniger.
Ja, okay, das stimmt.
Also entweder deine Eltern haben sozusagen selber die Gene schon in sich und geben sie dir weiter und die Umwelt bestimmt dann, ob diese Gene ausgedrückt werden, also ob die sich entwickeln oder nicht. Und es gibt halt, die Gene formen ja auch teilweise die Persönlichkeit und du wirst mit einer gewissen Persönlichkeit geboren und dementsprechend ist es eben die Frage, ob du mit dieser ängstlichen Persönlichkeit schon geboren wirst und deine Umwelt das aber überhaupt nicht unterstützt und dich eher, sag ich mal, mutig aufzieht oder ob deine Eltern eben auch wirklich selber ängstlich sind und dich dementsprechend ängstlich aufziehen und diese Gene deswegen umso mehr zum Vorschein kommen, also diese Persönlichkeitszüge.
Ja, ich glaube aber trotzdem, dass die Risikofaktoren ein deutlich größeres Gewicht haben
Das kann ich mir
als
vorstellen, ja.
irgendwelche genetischen Faktoren. Also, wenn ich jetzt irgendwie, wie du schon sagtest, irgendwie die ganze Zeit gehänselt werde
Ja.
oder gar misshandelt werde
Ja.
oder eben den Tod oder die Scheidung von den Eltern miterleben muss, da ist es dann quasi der Anstoßpunkt, wo der Ball ins Rollen kommen kann
Ja.
und dann oft ja, in manchen Fällen eben auch, oft in manchen Fällen ist irgendwie ein bisschen seltsam ausgedrückt, ja, dann eben auch zu dieser Störung führt.
Ja, man lernt ja dann auch ganz früh schon diese,
Aber,
Entschuldigung, du sagtest was?
nee, erzähl, du bist dran.
Alles gut. Man lernt ja dann auch ganz früh schon diese Bewältigungsmechanismen, damit umzugehen. Also zum Beispiel mit der Scheidung der Eltern. Und was man früh lernt, ist ja oft etwas, was einen prägt und was einen dann auch begleitet sein Leben lang. Und dementsprechend, wenn man früh schon einen ungesunden Bewältigungsmechanismus lernt, kann man den oft auch weiterhin beibehalten später. Und das ist dann, also zum Beispiel eben Rückzug oder Isolation. Also ich gehe einfach aus dieser Situation raus und spreche mit keinem darüber. Und das ist ja auch der Punkt in der Therapie, dass man diese Bewältigungsmechanismen umlernt. Weil es ist wichtig, mit solchen Situationen umgehen zu können, aber halt auf eine andere Art und Weise.
Wie häufig tritt diese Störung denn überhaupt auf?
Also Phobien generell, haben wir ja schon mal gesagt, sind ja schon sehr häufig. Soziale Phobien sind ungefähr 2% der deutschen Bevölkerung, was ich richtig viel finde. Hätte ich gar nicht gedacht. Und es trifft doppelt so oft Frauen wie Männer. Und das finde ich aber irgendwie naheliegend, weil es also klischeehaft, aber naheliegend.
Und wieso?
Naja, also wir haben halt im Studium gelernt, jetzt kommt wieder die Studentin hier raus, dass Männer halt öfter Substanzmissbrauch betreiben und starke Depressionen haben, während Frauen halt eher die leichten bis mittleren Depressionen haben und eben eher die Phobikerinnen sind, die Angst vor etwas entwickeln. Und deswegen fand ich das irgendwie, ja, naheliegend.
Auch ganz interessant. Also aus meiner Erfahrung ist natürlich, Erfahrung hat nichts mit der Realität zu tun,
Ja.
also der
Objektiven,
gesellschaftlichen
ja.
Realität. Genau. Natürlich ist die Erfahrung realistisch, das wollte ich damit jetzt nicht sagen. Sondern meiner Erfahrung nach war das doch ziemlich ausgeglichen. Also ich habe im Rahmen der Therapie an Selbsthilfegruppen teilgenommen und da war das eigentlich. Ja, meistens sogar eher Männerüberschuss.
Ach krass, okay. Also darauf wollte ich auch in der persönlichen Folge nochmal eingehen und dich darüber mehr fragen. Dann kannst du gerne nochmal darüber erzählen, weil ich das auch sehr spannend finde auf jeden Fall.
Aber ja, nur weil da jetzt mehr Männer zu Selbsthilfegruppen hingehen, hat natürlich nichts damit zu tun, ob mehr Männer dieser Störung haben.
Das stimmt natürlich
Kann ja
auch,
nur, kann
ja.
ja sein, dass mehr Männer den Schritt in eine soziale, in eine Selbsthilfegruppe wagen.
Das stimmt, ja. Ja, generell ist es natürlich wichtig, dass man sich in Therapie begibt, wie wir schon gesagt haben, weil es teilweise natürlich auch dazu führen kann, wenn es eine ganz extreme soziale Phobie ist, dass es zu Selbstmord führt, was wie immer natürlich ein sehr schlimmes Thema ist, was wir auch noch ansprechen werden. Aber das Positive ist, dass Therapie gute Behandlungschancen hat und wenn man sich in Therapie begibt, Genesungschancen vorhanden sind und man dann lernt, damit umzugehen. Und das möchten wir euch auch zusprechen, dass ihr diesen Schritt geht, wenn ihr es braucht und dass es überhaupt nicht schlimm ist, sondern dass sich jeder Therapeut freut, euch helfen zu können.
Genau, das ist ja schließlich der Beruf.
Genau. Und dass man also auch so einen chronischen Verlauf sozusagen vorbeugen kann, weil oft, wenn das unbehandelt ist, ist es halt so, dass es bessere und schlechtere Phasen gibt und es man aber sein Leben lang irgendwie darunter leidet. Und das ist ja das Ziel der Therapie, dass man einfach lernt, damit umzugehen und es nicht mehr so als Leidensdruck sieht.
Also, wir hoffen, dass ihr in dieser Folge ein wenig mitnehmen konntet, wie bei jeder Folge hoffentlich. Und
Richtig.
ein wenig Licht ins Dunkle bringen. Und wir freuen uns, dass ihr euch hoffentlich beim nächsten Mal wieder dabei seid und mithört.
Ja.
Also, bis dann.
Bis dann.